Und wir finden den Text im 2. Petrusbrief, im 1. Kapitel. Und es ist nur ein Vers. Aber der eine Vers hat ziemlich in sich. Ich lese uns den mal zweimal vor. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor Gott nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Gott noch eins. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor Gott nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Berufung ist ein Wort, das sehr allgemein kann sein. Es kann auch bedeuten, oder man kann das so hören wie, aha, das ist eine Geschichte von jemand anderem. Das ist jetzt eine faszinierende Geschichte, wie jemand etwas Spezielles in seinem Leben erlebt hat. Mein Wunsch ist, dass wir heute nach dem Nachdenken über diesen Vers auf eine ganz persönliche Art über Berufung fangend nachdenken. Vielleicht tun wir das schon lange. Dann soll es eine Bestätigung sein von dem, was Gott schon geschenkt hat. Ich möchte Beobachtungen mit euch teilen, die ich gemacht habe, als ich den Text angefangen habe zu studieren, mit dem Ziel, etwas herauszufinden über Berufung. Ich habe noch viel mehr Stellen gelesen in diesem Zug und ich habe ganz viele wieder auf die Seite gestellt, weil mich diese Aussage da so fasziniert hat. Ich lerne da einiges kennen über die Art und Weise, wie Gott prüft, was dabei passiert und was es mit uns macht. Die allererste Beobachtung ist, als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass Gott alles anfängt. Berufung heisst, Gott fängt mit uns etwas an. Und er beschenkt uns. Da ist noch gar nichts die Rede von dem, was wir machen. Es ist nur von dem die Rede, was Gott anfängt und was Gott schenkt. Das werden wir ein bisschen im Detail anschauen. Es gehört der folgende Satz dazu, eigentlich fast der ganze. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Und dann ein bisschen kleiner, was uns zu einem Leben in Ehrfurcht vor Gott nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Der Teil, außer der ganz kleine Nebensatz, redet alles von dem, was Gott gibt. Und was Gott ist. Und was zuerst da steht. Ich bin bei der Berufung, bei diesem Stichwort, ganz, ganz weit zurück in der Bibel und habe Geschichten gelesen über Berufung. Und ich bin hängen geblieben an der ersten Stelle, wo Berufung in dem Sinn vorkommt in der Bibel. Und das ist in der Geschichte von Abraham. Noch nicht der Abraham. Das ist dann später sein anderer Name, den er von Gott bekommen hat. Aber der Abraham ist der Erste, der von Gott eine Berufung bekommen hat. Natürlich hat auch der Noah schon eine Berufung bekommen. Und sicher der Henoch auch schon. Und auch der Adam und Eva haben Berufungen gehabt. Aber mit dem Abraham ist etwas ganz Spezielles. Das ist so eine Geschichte, die in der Bibel so weitergeht bis ans Ende und immer wieder kommt. Es steht in der Bibel im Römerbrief, er, Abraham, sollte der Vater für alle werden, die Gott vertrauen. Und es lohnt sich, die Geschichte zurückzugehen zu dem Vater vom Vertrauen und seine Geschichte anzuschauen. Gott hat mit ihm angefangen. Seine Familie ist, bevor dass er berufen ist worden, schon ausgezogen. Ausgezogen aus Ur in Chaldea. Und sie haben das Ziel Kanaan. Das war der Terach, der Vater von Abraham. Und er hat den Entscheid getroffen, ich möchte umziehen nach Kanaan. Wir wissen nicht über die Gründe, ob das Flucht war, ob das Sehnsucht war nach etwas anderem. Wir wissen einfach, er ist weggezogen mit seiner Familie. Und er hat Halt gemacht in einer von der Zwischenstädte Haran. Und dort ist der Vater Terach gestorben. Aus dem Neuen Testament finden wir eine interessante Information. Dort steht, dass während der Zeit, wo der Abraham mit seinem Vater Terach zwischen Ur in Chaldea und Haran unterwegs war, Gott zum Abraham geredet hat. Und es ist uns dann überliefert, was Gott gesagt hat. Gott hat zum Abraham gesagt, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Wir müssen dann wissen, Familie hat in dieser Kultur damals alles bedeutet. Der Terach ist mit allen Verwandten ausgezogen, nicht einfach er als kleine Familie. Er war ein Sippe. Das Vertrauen war eigentlich auf die Familie und auf den Zusammenhalt in der Familie gerichtet. Und jetzt hat Gott etwas Neues angefangen. Er hat aus dem Abraham wollen, den Stammvater von allen denen machen, die glauben. Und zwar von Beschnittenen und Unbeschnittenen, sagt uns das Neue Testament. Von den Juden und allen, die nicht Juden sind. Weil der Abraham war zuerst unbeschnitten und nachher war er beschnitten. In einer Person. Gott tut das, indem er den Abraham auffordert, ihm zu vertrauen. Und zwar sehr steil. Er sagt, komm mit mir in das Land, wo ich dir will zeigen. Keine Information mehr. Keine Landkarte, kein Weg, kein genau beschriebener Ort, keine Sicherheit. Nur zu versprechen, ich werde dir es zeigen. Nur das. Das bedeutet nichts anderes, als der Abraham vor die Frage ist gestellt worden, will ich der Stimme, die ich höre, vertrauen? Will ich dem Gott, der mir begegnet, folgen. Da ist nur ein Gott, der sagt, ich bin. Was ich dir zeigen will. Mehr Garantie hat Abraham nicht. So hat sich ja Gott offenbart, von Anfang an als Yahweh, als ich bin, der ich bin. Und nicht mehr wissen wir über ihn. Und jetzt kommt die knisternde Frage, hat Abraham das gemacht? Bevor ich Abraham seine Geschichte weiterverfolge, bin ich selber erinnert worden an meine eigene Geschichte und über so Momente, wo es knistert hat. Bei mir hat auch ein Umzug mit dazu beigetragen. Nicht von Ur nach Haran, sondern von Ehingen nach Calw im Schwarzwald. Ich bin vier Jahre lang im Gymnasium in Ehingen. Das ist an der Donau. Ein wunderschöner Ort. Man sagt auch, das sind Muckenspritzer, wie sie in der Geschichte mal auf einen Muckenschwarm gezielt haben mit einem Feuerwehrschlauch, anstatt auf Rauch. Sie haben es nicht so richtig gesehen. In dieser Zeit, ich war dann 12, hatte ich eine Begegnung gehabt, wo ich gemerkt habe, Gott redet mit mir. Das wäre eine eigene Geschichte, das zu erzählen. Aber ich habe es ganz deutlich gewusst, Gott redet zu mir und sagt, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Ich möchte, dass du mir Antwort gibst. Ich habe das so deutlich gemerkt mit 12, dass mir es niemand hat ausreden können, dass das wirklich ist. Und ich habe dann geantwortet. Und weil ich Gott zurechtgegeben habe mit dieser Antwort, dass er in mein Leben reinreden darf und ich will zuhören, so habe ich gebetet damals. Ich hatte Samuel-Geschichte im Hinterkopf, die habe ich auch als Kind gehört. Und dort hat der Eli, der Prophet, und die Priester gesagt, wenn Gott dir sagt, los zu, dann sag ihm ja, ich bin da, ich höre. Und das habe ich so gemacht. Und später hat die feine Stimme von Gott weitergeredet in meinem Leben und ich weiss das an gewissen Momenten noch wie heute, wie das war. Wir waren in einem grossen grauen Gebäude, das Gymnasium. Es hatte einen Neu- und Altbau. Und im Neubau hatte es eine grosse Veranstaltungswand mit Plakaten von Anlässen. Und dort ist über Jahre, wenn ich mich mag erinnere, ein farbiges Plakat gehangen, selber gezeichnet, mit dem Aufschrift Schülerbibelkreis. Und ich habe, immer wenn ich an diesem Plakat vorbeigegangen bin, etwas gehört in mir. Das wäre dein Platz, dort gehörst du her. Und ich bin weitergelaufen. Ich hatte Angst, ich habe mich zu jung gefühlt. Ich war viel zu beschäftigt mit der Kontakt zu meinen damaligen Schulkameraden aufrechterhalten, wir immer zu lachen und immer zu diskutieren. Und immer wieder ist es vorbeigegangen, das Plakat. Obwohl ich eigentlich gewusst habe, Gott redet zu mir. Dann ist der Umzug gekommen, ich bin 15 geworden, Meine Eltern sind umgezogen, es ist uns allen schwer gefallen zum Umziehen. Und wir denken, das verlieren wir alles. Und ein Stück weit haben wir Freunde verloren. Wir sind an einem ganz neuen Ort angekommen, haben keine Freunde mehr gehabt, eine neue Klasse, eine neue Schule. Es ist ein Geschenk passiert von Gott, an der neuen Schule. Eines der ersten Erlebnisse, die ich dort gemacht habe, war so ein Ausflug gewesen, und ich habe entdeckt, dass ein anderer in meiner Klasse beim Essen betet. Und dann habe ich mich befreundet mit ihm, wir zusammengekocht, und gemerkt, wir sind beide Nachfolger von Jesus. Ganz bewusst. In der 9. Klasse. Und plötzlich haben wir über das geredet, was uns beschäftigt. Und das ist in dem neuen Schulgebäude ein Plakat gewesen mit dem Titel Schüler, die verkreisen. Das hat es auch in dieser Schule gegeben. Und es war auch bei der Hand geschrieben gewesen, ist an der Veranstaltungsseite gehangen, im neuen Trakt. Fast gleich wie in der alten Schule. Und ich habe dort mehrmals schon gedacht, dort gehöre ich her. Und endlich habe ich einen Freund gehabt und ich habe die Frage mal mit ihm geteilt. Hast du das auch? Und er sagt, ja, mir geht es ganz genau gleich. Und dann haben wir abgemacht. Gut. Die nächste Gelegenheit, wo ist, gehen wir miteinander dorthin. Wir sind beide neu in der Schule gewesen. Es hat uns ein bisschen einfacher gemacht, miteinander können zu gehen. Jetzt, wo ich zurückschaue auf den Entscheid, endlich dorthin zu gehen und endlich dieser Stimme zu folgen, wo mir das schon lange sagt, dort wäre dein Platz, kann ich sagen, dass das mein Leben verändert hat. Ziemlich stark verändert hat. Und so verändert, dass ich das nie missen will. Nie will missen in meinem Leben. Ich hätte nie im Traum daran gedacht, dass ich eine Bedeutung könnte haben in Bezug auf die Bibel, auf Gottes Wort, auf Predigen, auf Verantwortung übernehmen. Hätte ich nie gedacht. Ich bin ein Hintergrundmensch gewesen und ich habe mich wohlgefühlt, wenn andere vorne gestanden sind. Und es geht mir manchmal heute noch so. Aber ich habe in dieser Zeit etwas gelernt, dass Gott redet. Und dass man Gott, wenn man zulässt, an einen Ort folgt, wo man wohl ist. Und wo genau das passiert, was Gott will und was man sich eigentlich selbst vielleicht ganz tief gewünscht hat. Aber es gar nicht weiss. Es war an dieser Schule gewesen, wo ich dann in der Schülerbibelkreis zuerst als Mitglied mitgemacht habe. Gleich mal darauf ab, mit meinem Freund zusammen angefragt worden bin, ob wir würden Leitung übernehmen, weil alle Eltern von diesem Schülerbibelkreis miteinander in einem Jahrgang waren und gegangen sind von der Schule. Und ich habe 4 Jahre lang in diesem Schülerbibelkreis erlebt, wo mir gezeigt haben, dass ich viel, viel anders von Gott bekommen habe, als ich denke. Wir durften Gottesdienst machen im Schulhaus, wir durften Lager machen mit Schülern. Wir haben Konzerte gemacht. Es haben sich Lehrer um den Glauben gekümmert. Und haben gesagt, das, was ihr in diesem Schülerbibelkreis macht, das fasziniert uns. Könnt ihr das nicht noch ein bisschen mehr erzählen? Ich habe einen Preis bekommen beim Abschluss der Schule für den Verdienst an diesem Schülerbibelkreis gegenüber. Das Wesentlichste, was ich mitgenommen habe aus dieser Zeit, ist eine Berufung. Berufung, dass Gott mir gesagt hat, du sollst Pfarrer werden. Das wäre ohne den Schülerbibelkreis nie passiert, bin ich überzeugt. Es war an einem von diesen Gottesdiensten, wir haben jemanden eingeladen, einen alten Pfarrer, und er hat erzählt über seine Arbeit, er hat Drogenarbeit gemacht in Norddeutschland, hat eine grosse Reha aufgebaut und hat überall in seinem Pensionsalter noch von dem erzählt und Mut gemacht, sich zu engagieren und dass Gott da ist und dass es sich vertraut, um auf Gott zu vertrauen, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Ich habe nicht eine grosse Beziehung zu dem Pfarrer, aber als ich rausgegangen bin mit ihm und ihm seine Tasche gedreht habe und er am Stock zu seinem Auto gelaufen ist, hat er seine Hand auf meine Schulter gelegt zum Abschied und hat gesagt, und du, bist du mal Pfarrer? Und es ist für mich aus dem heiteren Himmel gekommen, aus dem heiteren Himmel. Aber es hat mich so ins Nachdenken gebracht, dass ich Gott gefragt habe, ist das von dir? Hat er das müssen sagen? Und ich wollte sicher sein und ich habe Gott gefragt, wenn das so ist, dass du das wirklich so anstossen willst, dass ich dir richtig denke. Ich habe ganz andere Pläne zu dieser Zeit. dann musst du mir das bestätigen. Und es ist nicht ein halbes Jahr gegangen, habe ich ein ähnliches Erlebnis gemacht, wo ich ganz sicher war, das hat Gott auch so gemacht. Der hat mich nicht kennen können. Der hat meine Gedanken nicht gewusst und hat genau das Gleiche gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man erlebt, dass Gott zu uns etwas redet, ganz persönlich, und das nicht einfach mehr allgemein bleibt, sondern ganz, ganz nachgeht, in mein eigenes Leben. Und mein eigenes Leben fängt umkrempeln und verändern. Und ich merke nachher, das, was passiert, das hat einen wunderbaren Plan. Auch wenn es nicht einfach ist. Auch wenn es heisst, Abschied nehmen von der Familie, vom Bekannten, von dem, wo man sicher ist drin. Aber wenn man in Aufgaben hineingeworfen wird, wo man denkt, das schafft man nie. Und plötzlich merkt man, Gott ist der, der das sagt. Und er steht auch dazu. Es war für mich der Moment, wo ich gemerkt habe, dass Berufung Freude heisst. Und ich finde das auch in dem Vers da im Petrusbrief. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. Die Übersetzer versuchen sich an dem Satz ein bisschen gut auszudrücken. Man kann es auch anders übersetzen. Herrlichkeit und die Vollkommenheit von Gott. Oh, da ist es übersetzt in der, die ich ausgewählt habe, mit der wunderbaren Güte. Jemand, der Berufung erlebt, erlebt Gottes wunderbare Güte. Und er erlebt sie so, dass es nicht einfach ein Wort ist, das da steht. Nicht ein Lied, das man singt. Nicht etwas, das man nachher plappert. Sondern es wird etwas Echtes. Eine tiefe Freude, die man nur erleben kann, wenn Gott ganz persönlich geredet hat und berufen hat. Und jetzt gehe ich wieder zurück in die Geschichte von Abraham. Ich weiß nicht, wie wir die Geschichte von Abraham wahrgenommen haben, gehört haben, beobachtet haben. Ob es der Abraham so viel gekostet hat, zum Abschied nehmen von seiner Familie. Das war sicher ein Teil von seiner Geschichte. Aber ich meine, mitzufühlen, dass der Abraham eine riesengroße Freude erlebt hat. Dass sein Weg mit Gott nicht nur Unsicherheit, Angst, Abschied vom Vertrauten bedeutet hat, sondern immer noch viel grösserem Maß Freude und wachsendes Vertrauen zu Gott. Mit jedem Schritt, wo Gott durchgeholfen hat und weitergegangen ist. Mit jedem Schritt, wo er näher ist gekommen. Und er ist ja nie am Ziel angekommen, wo Gott eigentlich gesagt hat, in Kanaan wird dein Stamm zu einem grossen Volk. Er hat das nie erlebt. Das ist 430 Jahre nach seinem Tod, er ist in Erfüllung gegangen. Vorher war noch die ganze Wüstenwanderung und die ganze 400 Jahre Sklaverei von Israel in Ägypten. Und vorher ist gar nichts sichtbar geworden von Kanaan und Israel. Aber der Abraham ist Vater von all denen, die werden glauben und die glauben. Wer von uns erinnert sich an Momente, wo Gott so geredet hat? Vielleicht ist das eine der ersten Vertrauensfragen, die Gott gestellt hat. Vielleicht denken wir bei Führung und bei Berufung an Landkarten, an einen eingezeichneten Plan für die Zukunft, an ein nachweisbares Ziel, wo man kann sagen, das ist mein Ziel, jetzt kann ich mit all meinen menschlichen Schritten an das Ziel hergehen, Massnahmen ergreifen, Strategien entwickeln, mir Freunde und Unterstützung suchen, ich weiss mein Ziel, ich schaffe das. Ist es so, die Berufung? Aber Gott sagt zum Abraham nur, komm mit an den Ort, den ich dir zeigen werde. Die Art von Berufung, die Gott gibt, kann man nicht ohne Gott haben. Man kann sie nicht einfach als Ziel von der Stange nehmen, im Regal, und sagen, das ist jetzt meins und das passt zu mir und jetzt gehe ich. Und jetzt zeige ich, dass ich mit meinem Talent, das Gott mir gegeben hat, kann wirtschaften. Aber ich mache das ohne Gott. Die Art von Berufung ist nicht Abraham seine Berufung. Abraham seine Berufung ist eine ohne genaue Angaben, nur mit Vertrauen. Ich bin sicher, der Abraham hat als nächstes, wo er das gehört hat, müsse Gott fragen, Herr, was ist denn der nächste Schritt? Wenn er gesagt hat, ja, ich bin einverstanden, ich will dorthin, wo du mich führst, dann muss seine nächste Frage sein, Herr, was ist mein nächster Schritt? Herr, ich habe nur dich, ich weiss nichts, ich komme zu dir. Ein Moment, Einwand. Ich weiss, es klingt vielleicht wie ein frommes Klischee. Gott führt. Gott führt schon. Vielleicht sagt man, das ist doch alles viel zu unklar. Das kann Gott doch nicht verlangen. Dass man einen Schritt geht und weiss gar nicht, in welche Richtung dass der Schritt soll gehen. Wenn er mich führen will, warum gibt er mir nicht ein klares Ziel? Wieso zeigt er mir den Stück vom Weg, wenn es nicht der ganze Weg ist? Und wieso zeigt er mir nicht das Ziel, damit ich über so Wegstrecken wegschaue, wenn es schwierig wird? Dann könnte ich mich aufmachen, denkt man. Ja, dann könnte ich mich aufmachen, wenn ich ohne Gott würde gehen. Das stimmt. Dann könnte ich allein ein Stück Weg gehen. Mit einem klaren Ziel, mit mehr Wissen über den Weg, mit Kenntnis von Details, können wir Menschen etwas auf die Beine stellen. Aber es ist nicht das, was Gott will. Wie könnte ich so Vertrauen wachsen zu Gott? Wie könnten wir ihn näher kennenlernen als Herr? So steht es ja auch in diesem Text. Ich lese nochmal. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Wie können wir ihn kennenlernen, ohne dass wir ihm vertrauen und auf die Probe gestellt wird, das Vertrauen? Wie wäre es möglich, seine unübertroffene Güte zu erleben, wenn wir nicht ganz von ihm abhängig sind? Und wie könnten wir Gott bestaunen und ihn ehren, wenn wir nicht genau das würden erleben, dass Gott gütig ist zu uns? Wenn wir es nur theoretisch wüssten. Und wir nur Liedtext hätten von anderen, wo man kann singen. Wäre unsere Anbetung nicht furchtbar oberflächlich und unecht? Würden wir nicht Liebe gegen kaltes Kalkül eintauschen, wenn wir wissen wollen, wie unser Weg geht ohne Gott? Würden wir uns nicht zu Heuchlern machen, die einfach in den Bahnen der Tradition das nachbeten müssen, was andere erlebt haben? Weil wir selber nichts haben, wo wir darüber staunen können. Würden wir uns nicht am Ende absetzen zu auswechselbaren Arbeitskräften, anstatt dass wir Kind sind vom Vater im Himmel? Würde uns nicht am Ende die Freude fehlen? Sicher, man kann Freude haben am Erfolg, man kann Freude haben an der Bestätigung. Aber jede Aufgabe, jede Berufung hat Wegstrecken, wo es Freudekiller gibt und nicht wenig. Wenn Gott wichtiger ist als Berufung, dann kann er uns Freude schenken. Auch wenn tiefe Täler da sind. Eine Freude, die bleibt, auch wenn der Erfolg nicht da ist. Ich frage mich, wird Berufung nicht zum Getriebensein, zum Triebensein, wenn es ohne Gott ist? Sind wir nicht die schlimmeren Herren über uns selber, wenn wir uns Ziel setzen? Urteilen wir nicht viel ungnädiger mit Misserfolg? Als Gott uns wird heben. Entsteht nicht ein furchtbarer Kreislauf von Abhängigkeit von den Umständen und von Menschen um uns herum, die uns bestätigen müssen. Wenn das nicht so ist, sind wir sehr traurig. Die Geschichte von Abraham und die Stelle, die eigentlich auf die Geschichte zurückweist, zeigt uns etwas vom Glück der Berufung und nicht von der Last und nicht vom Stress und nicht vom Krampf der Berufung, sondern vom Glück der Berufung. Oder wie es der Moritz gesagt hat, von der Faszination. In seiner göttlichen Macht hat uns Jesus alles geschenkt, was zu einem Leben, jetzt wenn ich eine andere Übersetzung wähle, in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Interessant ist ja an dem Satz, dass es einige Sachen hat, die ein bisschen schwierig zum Übersetzen sind. Und wenn man Übersetzungen vergleicht, merkt man das. Da hat es ein bisschen Unterschiede. Eine von den Unterschieden bezieht sich auf das Leben in Ehrfurcht vor Gott. Zwei Übersetzungen, ich sage nachher welche, übersetzen mit alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit nötig ist. Da bin ich drüber gestolpert. Gottseligkeit, was ist das? Ich habe eine andere Übersetzung gelesen. Da steht fromm. Göttlich, Gott wohlgefällig, nützlich in einer. Wenn man nachher prüft, was ist denn eigentlich die Ursprungsbedeutung von dem Wort, das hier im Griechischen steht, merkt man, es ist nur ein tricky Wort. Es ist zusammengesetzt aus Gut und Wandel. Und es hängt ganz stark mit dem zusammen, dass Gut durch Gott definiert ist. In dem Zusammenhang ganz eindeutig. So übersetzt zum Beispiel die neue evangelische Übersetzung Leben in liebevoller Ehrfurcht. Oder Hoffnung für alle sagt, alles, was wir brauchen, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Mich hat die Version angesprochen, unter anderem, wo in der Menge und in der Elberfeld-Übersetzung sind. Gott, Seligkeit. Seligkeit kommt auch noch an anderen Stellen vor in der Bibel. Und hat dort immer die Bedeutung von Glück und Freude. Wir kennen Seligpreisungen von Jesus. Da ist das im Deutschen auch so übertragen. Gott, Seligkeit, selig in Gott. Glücklich, weil etwas mit dem übereinstimmt, wie Gott das will. Und das korrigiert vielleicht manches, wo wir über Gott denken. Wenn wir lesen, Gott gefällig, denken wir an Regeln manchmal. Ah, das gefällt Gott nicht und das ist dafür richtig. Gott hat viel mehr als nur Negierung von schlechten Sachen. Er sagt nicht einfach Nein zum Schlechten. Er sagt mit ganzer Kraft Ja zum Guten und er schafft das Gute. Also wenn da steht, wir werden das Leben haben, das im Guten ein Wandel ist, dann heisst das nichts anderes, als dass Gott uns nicht ein bequemes, reiches, müheloses, klischeehaftes Glück gibt, sondern ein echtes, erfülltes Glück, das sogar im Schweren glücklich macht. Jesus sagt das mit anderen Worten, wenn er sagt, wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Im Gott schauen ist das Glück. Das ist glückselig. Ich möchte hier abschließen. Was soll die Botschaft? Was hat so eine Aussage, die eigentlich sehr allgemein könnte verstanden werden jetzt im 2. Petrusbrief, wo der Petrus seine Leute zurückführen auf den Moment der Berufung. Kennen wir die Freude der Berufung? Ich glaube, es gibt keine Berufung, die nicht im Leben weitergeht. Und wenn wir dann weiterlesen, vielleicht werden wir es machen, im Kapitel 1, Vers 10 heisst es nachher, darum festigt diese Berufung. Also die Berufung ist etwas, das haben wir heute jetzt als Schwerpunkt angeschaut, etwas, was mit Gott anfängt. Gott fängt mit uns an. Und er schenkt uns alles, damit wir eine Freude von dieser Berufung spüren. Und dann kommt dann unsere Aufgabe, die Berufung festzumachen. Und wie das geht, wird uns noch ein bisschen begleiten. Wir sind noch mehr dran an diesem Thema. Aber ich frage jetzt für den Moment. Wem von uns fehlt vielleicht die Freude von der Berufung? Und denkt, wenn ich jetzt gefragt würde, was ist meine Berufung von Gott? Was weiss ich, wohin das er mich führt? Was ist jetzt gerade dran? Würde es ihm vielleicht gehen wie im Abraham? Und man müsste sagen, ich weiss nur, dass Gott gesagt hat, komm mit. Ich weiss noch nicht ganz genau, woher. Und jetzt kann man aus dieser Feststellung zweierlei schließen. Man kann sagen, gut, wenn ich es noch nicht weiss, dann ist es Standby, Abstellgleis. Es kommt irgendwann wieder, wenn Gott unbedingt will, wieder zurückkommen auf seine Berufung. Oder ich kann sagen, und jetzt gehe ich Gott fragen, wie der Abraham. Ich frage, was die Berufung für mich ist und warum mir die Freude im Moment fehlt, weil ich sie nicht umsetzen kann. Vielleicht fehlt uns das Bewusstsein, wo unser Platz ist im Auftrag von Gott. Vielleicht sind wir auch schon dran und es ist uns einfach nicht bewusst. In beiden Fällen werden wir Antworten bekommen bei Gott. Dass man an der richtigen Aufgabe ist, am richtigen Ort. Vielleicht brauchen wir den Trost und das Vorbild vom Abraham. Der hat seine Berufung oft in seinem Leben nicht können an einer Liste von erreichten Zielen abhaken. Im Gegenteil, immer wieder hat es so ausgesehen, als wenn das gar nie in Erfüllung geht. Kein Sohn. Nur ein Stückchen Land gekauft in Kanaan wo er später ist beerdigt worden. Ganz ein kleines Stückchen Land. Nichts von ganzes Kanaan für ein ganzes Volk. Er selber, eine Familie, die nicht gewachsen ist, nur viele Angestellte hatte und viel Vieh, aber anders hat sich nicht vermehrt bei ihm. Und alles, was er versucht hat, ist schief gegangen. Und trotzdem ist der Abraham der Vater vom Glauben. Weil er nicht aufgehört hat, auf Gott zu vertrauen, dass Gott das wird in Erfüllung bringen, was er zugesagt hat. Sein Glaube ist sogar auf seinen Isaac, den Jakob, weitergegangen und hat durchgedreht durch 400 Jahre Sklaverei. Und Gott hat später das Volk mit dem Mose zurückgebracht und sie haben immer noch das Gleiche geglaubt, wo der Abraham angefangen hat zu glauben. Ich glaube, der Morgen soll eine Einladung sein. Eine Einladung an alle, die wollen, dass sie sagen, Herr, das, was du für mich hast, das möchte ich erkennen. Und zwar, weil es du für mich hast. Weil ich dich besser kennenlernen und weil ich weiss, bei dir kriege ich wunderbare Freude. Es gibt nichts Grösses, was da in der Welt kann passieren, als dass Gott mit mir einen Weg geht. Ich lese jetzt am Schluss nochmal den Text, den wir gehört haben. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Gottseligkeit nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel. Die allgemeine Berufung, wo du Jesus in die Welt gebracht hast, die soll persönlich werden. Sie nutzt nichts allgemein. Und ich danke dir, dass dein Geist Jesus bei uns ist. Der Jesus, der uns alles geschenkt hat, der ist in unseren Ohren mit deinem Geist. Und er redet zu unserem Herz. Und Herr, so bitte ich dich, dass du uns offene Ohren schenkst. Dass wir feinhörig werden, zum Hören, wo du uns brauchst. Und deine Berufungen sind vielfältig. Es hat so viele Berufungen, die in der Bibel sichtbar werden und gespiegelt werden. Ob im Beruf, ob als Priester, ob als Evangelist, ob als Vater, als Mutter. Herr, du hast Berufungen, die unser Leben umfassen und die passen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir Berufene im wahrhaften Sinn sein können. Nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Schenke uns offene Augen, wo du uns den Weg zeigst. Und schenke uns die Sehnsucht nach Freude, die nicht loslässt und sagt, Herr, ich muss es wissen von dir. Von niemand anders. Ich muss es von dir wissen. Amen.